Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Herzlich willkommen. Hier ist wieder die Initiative Nahrungskette, eine Initiative für sichere und gesunde Lebensmittel. Wir haben uns in der ersten Sendung schon vorgestellt. Da waren 4 Mitglieder im Studio. Heute sind wir zu zweit, Christina und Elena. Und wir haben heute einen Gast. Und das ist der Herr Joachim Schwank vom Referat für Gesundheit und Umwelt in München. Ja, und ich denke, wir fangen an mit einem Titel, der an Aktualität nichts verloren hat. Von der Biermüselblasen und nachher erfahren Sie mehr. Wir haben es gerade gehört, Christi Gott, fertig schmeckt, pfirti Gott, Knödel mit Speck. Wir haben gerade gedacht, der Wasserverbrauch ist sicherlich auch für Knödel mit Speck in gewisser Weise nicht ganz unbedeutend, aber wahrscheinlich ist der Fertigschmeck nach wie vor, auch seit 1985, immer noch der höhere Wasserverbrauch. Ja, wir sind die Initiative Nahrungskette und setzen uns ein für sichere und gesunde Nahrungsmittel und im ganzen Kreislauf von Futter bis Lebensmittel inklusive dem Bodenleben, der biologischen Artenvielfalt. Und wir haben heute einen Gast, der uns über Nachhaltigkeit etwas erzählen wird. Er ist nicht nur im Referat für Gesundheit und Umweltschutz von München, sondern er ist auch im Managementkreis von Bene. Und ich übergebe jetzt an Christina, die selbst bei Bene schon Workshops gemacht hat, über die wir nachher auch noch was erfahren. Die wird ihm, Herrn Schwank, die Fragen stellen, die wir uns vorbereitet haben.
Ja, vielen Dank, Elena. Herzlich willkommen, Herr Schwank.
Ja, guten Tag.
Wir sind von dem Netzwerk Nahrungskette, Netzwerk, auch Bene, diesen Verein, den Sie vertreten, ist ein Netzwerk mit vielen Akteuren. Sie sind dort, wie Elena schon sagt, im Managementkreis. Was bedeutet das? Was bedeutet es? Und können Sie uns darüber einfach ein bisschen erzählen?
Ja, vielleicht erstmal zum Begriff Bene. Lateinisch gut, hat also einen Wohlgeschmack. Den haben wir gewählt, weil es für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung steht und es schöner abkürzt, als wenn man nur BNE sagen würde. Bene ist also für uns bedeutend. Und so, Bene ist, weil der Begriff immer kommt, Netzwerk, ein Netzwerk. In Wirklichkeit ist es vielleicht eher ein Netzwerk der Netzwerke, weil die Mitglieder, die Bene umfasst, eigentlich ein freiwilliger Zusammenschluss von bereits bestehenden Netzwerken ist und zu denen noch Einzelpersonen kommen, die sich für das Thema besonders interessiert zeigen.
Was sind denn Mitglieder? Können Sie einzelne Beispiele nennen? Was sind Vertreter aus
den Bereichen? Es sind verschiedene Bereiche aus der Stadtgesellschaft dabei. Also wir haben als eines der wenigen internationalen Einrichtungen, die sich zu diesem Thema gegründet haben, die Wirtschaft mit an Bord. Also da sind verschiedene in München ansässige Unternehmen dabei, des Weiteren die Industrie- und Handelskammer, dann der Verband der jungen Unternehmer, die Wirtschaftsjunioren heißen die in Bayern und zum Beispiel die Hypovereinsbank und andere weitere. Ich möchte jetzt nicht alle hier aufzählen. Dann ein anderer wichtiger Partner ist die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, also der Kreis Jugendring beispielsweise. München selber, also die Verwaltung, ist sehr präsent. Das Büro vom Bürgermeister Monatseder ist über den Herrn Günther da und über meine Wenigkeit aus dem Referat für Gesundheit und Umwelt. Also das soll halt auch dokumentieren, dass die Landeshauptstadt München diesen Prozess Bildung für eine nachhaltige Entwicklung für etwas ganz Wichtiges hält. Dann im Bereich der Erwachsenenbildung haben wir die Volkshochschule München. Bei Schulen und Kindertageseinrichtungen ist es insbesondere das Pädagogische Institut des Schulreferates. Im Bereich der Umweltbildung, das Ökologische Bildungszentrum, Öko-Projekt Mobilspiel und andere Umweltpädagogen. Die Hochschulen sind dabei, insbesondere die Hochschule für angewandte Wissenschaften, dann auch der Bereich der Ludwig-Maximilian-Universität Wirtschaftsethik, Studentenvereinigungen aus diesem Bereich, die eine Weltbildung, das Nord-Süd-Forum, Nachhaltigkeitsinitiativen wie der Bund Naturschutz in Bayern, Green City, Global Challenges Network, die Nahrungskette.
Ja.
Dann Kunst und Kultur ist noch ein bisschen schwächer besetzt, es sind mehr einzelne Leute, und medial wäre es wunderbar, wenn sich Radio Lora anschließen würde.
Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Es handelt sich also um eine nicht hierarchische, also eine Zusammenfügung von mehreren Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen, und Sie wollen gemeinsam als übergreifendes Netzwerk agieren. Und das Thema, das Sie hauptsächlich bearbeiten, ist die Nachhaltigkeit. Das ist letztlich so auf einen Punkt gebracht, Ihr Überbegriff. Bildung für nachhaltige Entwicklung, BENE.
Ja, richtig. Also das ist ja nicht, was unabhängig ist als einziges in der Welt, sondern da gibt es ja, wenn sich die einen oder anderen Hörer noch daran erinnern, die Agenda 21, die in Rio geboren wurde und in Johannesburg 2002 ihre Fortsetzung fand. Und dort wurde nochmal bekräftigt, dass um zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen, was das jetzt ist, dazu kommen wir gleich noch, braucht es insbesondere eine Vorstellung davon, was das ist. Und das hat mit Lernen und mit Wissen und so weiter zu tun, drum Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und darum gibt es seit 2005 die Dekade der Vereinten Nationen für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und organisiert wird es in der Form, dass die Universität der Vereinten Nationen gesagt hat, wie kriegen wir denn das überhaupt hin, einen Weltprozess anzustoßen, und sich gedacht hat, am besten wäre es, wenn es regionale Initiativen gibt. Und sie haben das genannt Regional Competence Centers, so wie man das so schön sagt, also regionale Befähigungszentren. Und eines davon ist München. München
Bene
ist also, und das heißt in München BENE, und auf Ausländisch heißt es RCE. Und die RCEs, unter anderem BENE, werden von der UNO akkreditiert. Also die müssen halt bestimmten Kriterien genügen, damit sie dort aufgenommen werden. Mittlerweile gibt es weltweit 75 davon. Das sind in der Welt oft Zusammenschlüsse, die ganz stark im Bildungsbereich angesiedelt sind. Und ich sage es nochmal, die Zusammensetzung in München ist nach unserer Kenntnis ein ziemlicher Einzelfall. Das hat uns auch der Professor Hopkins von der Universität der Vereinten Nationen kürzlich nochmal bestätigt, der gesagt hat, also das ist deswegen, er München da also immer vorzeigt in der Welt.
Ja.
Vielleicht soweit dazu.
Ja, vielen Dank erstmal. Nachhaltigkeit, der Zuschauer wird sich jetzt fragen, Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde, Sustainability. Was kann ich als Zuschauer denn darunter verstehen? Können Sie mit einfachen Worten das Wort ein bisschen erläutern?
Ja, das ist natürlich völlig einfach. Das Mantra der letzten 10 Jahre, das immer mehr ins Nirvana abgeglitten und von seines Inhalts entleert wurde, jetzt in 3 Sekunden zu erläutern. Also das mag ich besonders gern.
Darum stellen wir Ihnen die Frage natürlich.
Ich mache es auch, ja. Also die offizielle Definition, die mag sich ja bereits herumgesprochen haben, dass wir sozusagen jetzt nicht mehr verbrauchen können als so viel, damit künftigen Generationen auch noch was bleibt. Also
das ist die Grundlanddefinition, die Sie da zitieren, ja.
Ja. Mhm. Also wir sollen denen auch noch was übrig lassen, heißt es, für die Enkel zum Beispiel. Ein deutscher Nationalökonom, der hat es mal anders ausgedrückt, der hat gesagt, es geht darum, der Zukunft die Welt verbessert zu hinterlassen. Das war der Karl Marx. Dann gibt es noch eine Sache, die sich so rausgemendelt hat, die ich jetzt ein bisschen spöttisch benennen will. Also Nachhaltigkeit steht sozusagen für alles Gute, für alle, immer und überall. Das ist auch so eine Vorstellung.
Ich denke, das ist jetzt eine prima Überleitung. Gute Aussicht zum Buena Vista Social Club, der uns ein bisschen nach Kuba entführt. Ja, wir hörten vorhin von Herrn Schwank die Definition der Nachhaltigkeit, und gerade eben Omara Portuondo und Compay Segundo sangen 20 años, und Herr Schwank hat bei dem letzten BENE-Netzwerktreffen einen Vortrag gehalten, und da ging es auch um den ökologischen Fußabdruck, und da können Sie vielleicht zu Kuba speziell noch was sagen.
Ja, ich sage noch was zum ökologischen Fußabdruck, weil den kennt ja vielleicht auch nicht jeder. Da geht es um Folgendes. Wenn man überlegt, wie viele Menschen auf der Welt sind und wer wie viel Anteil an der Fläche hat, die die ganzen Sachen hervorbringt, die wir zum Leben brauchen, dann stellt sich heraus, dass wir halt auf zu großem Fuß leben. Also wir brauchen pro Nase 4,55 Hektar, haben in Deutschland aber nur 3 Hektar zur Verfügung. Der Rest kommt sozusagen aus dem Ausland. Andere leben auf viel kleinerem Fuß. Das ist sozusagen ein Maß für Nachhaltigkeit. Insgesamt ist es so, dass wir das, was die Welt über ihre Naturproduktion jährlich abwirft, bereits im September verbraucht haben weltweit. Das heißt, wir leben nicht mehr von den Zinsen, sondern bereits vom Kapital. Das mal allgemein zum ökologischen Fußabdruck. Und wenn man jetzt anguckt, welche Länder sozusagen einen Fußabdruck haben, der nachhaltig, also dauerhaft aufrechterhaltbar ist, dann sind es alle solche Länder, die unter 2 Hektar haben oder in Anspruch nehmen. Und da zählt Kuba dazu. Da zählen noch ganz andere Länder dazu, aber es gibt noch natürlich ein zweites Ding. Wie kann man denn unter solchen Bedingungen das Leben der Menschen halbwegs in Bezug auf wichtige Grundlagen so gestalten, dass sie sich da zurechtfinden? Da gibt es den Human Development Index, ein internationaler Indikator, ein Kennzeichen, wo es um Bildung und Gesundheitsversorgung geht. Und das einzige Land weltweit, das gegenwärtig sozusagen von seinem Fußabdruck her und von seinem Human Development Index, also von beiden zusammen im grünen Bereich ist, ist Kuba. Die große Frage ist, geht es nur unter den für uns undemokratischen Umgebungsbedingungen und angesichts einer gespaltenen Ökonomie, die für Touristen alles darstellt, ja, und für die anderen nichts. Also ich will das jetzt nicht in den Himmel heben, aber ich will damit auch gleich mal sagen, es geht bei nachhaltiger Entwicklung nicht nur um alles Gute für alle immer und überall, sondern es geht darum einzusehen, dass wir nur einen Planeten haben und wenn alle so leben wollten wie wir jetzt hier in Deutschland, wir jetzt schon 2 bräuchten. Nachdem die nicht in Aussicht sind, ist das eine ganz wichtige Frage, weil nämlich sich daraus sofort was hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit ergibt. Ja?
Der Zuhörer wird sich jetzt gleich fragen, wie kann ich das denn umsetzen? Der ist von Ihren Ausführungen betroffen und will morgen was tun. Kann der Zuhörer morgen sein Leben nachhaltig ändern, nachhaltige Entscheidungen treffen? Haben Sie Beispiele?
Was der Einzelne tun kann, meine, die Beispiele sind Legion. Das Problem ist ja eins, das im Kopf beginnt. Das beginnt bei unseren Ansprüchen. Und das ist was heutzutage natürlich niemand gerne hört, wenn er nämlich erstens in der Umgebung lebt, die immer sagt, du kannst alle Ansprüche erfüllen und immer andere Leute um sich hat, die mehr Ansprüche erfüllen können, weil sie mehr in der Tasche haben. Also insofern ist sozusagen, haben wir ja jetzt immer so gelebt, als sei das nach oben offen. Ja, wir könnten alle reich werden. Und wenn man jetzt anfängt zu überlegen, vielleicht geht es nicht, dann kann jeder bei sich selber anfangen. Wie gestaltet er sein Haus und wie bewegt er sich fort und was kauft er ein? Da kann jeder bei sich selber anfangen, kann es auch überprüfen, indem er im Internet einen der Fußabdruckrechner aufsucht und sich da mal mit den Durchschnitten vergleicht. Also ich selber habe das gemacht. Ich komme jetzt ungefähr auf die Hälfte vom deutschen Durchschnitt, ja, und habe immer noch das Gefühl, ich würde ein hervorragendes Leben führen, vielleicht sogar noch besser, als wenn ich mir mehr einbilden würde.
Das heißt, es macht Sinn, so einen CO2-Rechner mal aufzusuchen und anhand dieses CO2-Rechners sein eigenes Leben zu hinterfragen.
Auf jeden Fall, weil Sie sehen sofort, wo die Punkte sind, wo es nicht mehr weitergeht. Meistens ist es die Mobilität, ja. Da wird's, weil die so energieintensiv ist. Das ist, aber da muss jeder eigentlich selber drauf kommen. Es gibt da eine untere Grenze, hinter der wird's wirklich schwierig, alleine was zu tun, weil dann die strukturellen Umgebungsbedingungen einfach so viel, sag ich jetzt mal, Hintergrundstrahlung hervorrufen, dass man da, also, dass das unhintergehbar ist. Also auf die 2 Hektar, die wir global anstreben müssen pro Kopf, von 4,5 runter, auf 3 kommen sie locker. Und dann wird's schwierig, da brauchen sie also sozusagen eine Aktion von allen.
Vielleicht können wir bei der Gelegenheit die Homepage durchsagen, wo man sehr, sehr viele interessante Informationen noch weiter bekommt. Das wäre zum einen die www.nahrungs-kette.de und zum anderen www.bene-münchen-muenchen.de.
Ja, der Zuhörer könnte sich jetzt natürlich fragen, wozu brauche ich so ein Netzwerk wie Bene? Denn es besteht aus lauter Netzwerken, die ja tatsächlich auch schon in Teilbereichen nachhaltig agieren. Was ist der konkrete Mehrwert von Bene? Können Sie das mal kurz umschreiben? Also was soll die Bene-Plattform Neues oder anderes in Sachen Nachhaltigkeit bewirken, was nicht schon von den einzelnen Akteuren betrieben wird?
Also im Prinzip liegt natürlich eine Wirkung der Bündelung und des Austausches darin, dass man oft so was, das, was man heutzutage Synergieeffekte hat, erzielt. Also dass man gemeinsam stärker ist. Und das Zweite ist, Bene ist ja selber ein Lernfeld. Also alle, die dort dabei sind, tauschen sich darüber aus, was sie denn jetzt gerade unter nachhaltiger Entwicklung verstehen. Weil eins ist auch klar, was nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit letztlich ist, das wissen wir alle nicht genau. Wir wissen aber immer besser, was nicht mehr nachhaltig ist und was nicht geht. Und das ist ja auch schon mal was. Also für mich ist nachhaltige Entwicklung letztlich ein Prozess, eine Reise zu einem unbekannten Archipel, der irgendwo da im Nebel liegt. Die Reise wird in verschiedenen Booten gemacht. Das sind diese unterschiedlichen Netzwerke beispielsweise. Und das ist natürlich gut, wenn die sich austauschen und gucken, wie weit sie schon gekommen sind. Deswegen ist es gut, wenn die irgendwo zusammenwirken, aber es ist auch gut, wenn sie einzeln segeln, weil sie damit auf Sachen flexibler reagieren können. Weil man kann nicht immer alles unter einen Aspekt zusammenfassen und alles überblicken. Also insofern ist die Vielfalt notwendig und die Zusammenführung.
Ja, ich denke, das ist eine gute Stelle. Wir können nachher vor allem noch mal darauf eingehen, wie man der Jugend auch das nahebringen kann. Wir hören jetzt einen Titel, der zum Sommer passt. Bobby Hepp, Sunny.
Ja, hallo, hier ist wieder die Nahrungskette, Elena und Christina und Herr Joachim Schwank von Bene. Wir kommen zu den Fragen. Die Journalistenschule hat zu Beginn der Gründung von Bene eine Sonderausgabe herausgegeben zum Thema Nachhaltigkeit. Das war ein Projekt von Bene. Jetzt interessiert viele und natürlich auch mich, welche Projekte hat Bene im Einzelnen schon gemacht und wie gestalten sich die?
Bene gibt es also als Verein seit 2007 und die erste größere Aktion war mitzumachen bei dem Klimaherbst. Das ist eine Plattform, die seit 2007 jährlich in München sozusagen die Heerschau der Aktivitäten zum Klimaschutz ist, wo alle ihre Projekte darstellen. Damals war ein Beitrag von Bene die Zusammenkunft von verschiedenen alternativen Nobelpreisträgern in München zu organisieren und da viele Veranstaltungen zusammen mit Schulen zu machen. Dieser Klimaherbst würde auch 2008 weitergeführt, diesmal mit dem Thema Wasser, da war es also thematisch ziemlich strukturiert. Im Herbst 2009 macht Bene ganz stark also auch bei der Koordination, also der ganzen Hintergrundarbeit von dem Klimaherbst mit. Und bestreitet dort richtet dort ein Kolloquium aus, zusammen mit Global Challenges Network und dem Referat für Gesundheit und Umwelt, wo es darum geht, die neue Klimaschutzstrategie der Landeshauptstadt München, die im Entwurf vorliegt, erstmal einer kleineren Gruppe von Leuten, von Informierten und Interessierten aus der Bürgerschaft vorzustellen. Und bei diesem Workshop, bei diesem zweitägigen, wird es insbesondere darum gehen, die Handlungsstrategien der Klimaschutzstrategie anzuschauen, daraufhin, wie sie denn untereinander zusammenspielen. Weil sonst haben wir wieder das Problem, dass wir so sektoral rangehen, hier dieses gemacht wird, hier jenes gemacht wird. Und erneut geht es darum zu gucken, wie passen die Sachen zusammen, wie ergänzen sich, wo widersprechen sie sich. Das ist also Gegenstand bei dieser Veranstaltung, die jetzt im Herbst kommt. So, das ist so ein ganzer Reigen. Ein anderes Projekt, das Bene gestartet hat, ist das Projekt Gene, Gestaltungskompetenzen für nachhaltige Entwicklung. Da geht's. Das ist eigentlich ein Begriff, der ist eingeführt worden vom Professor De Haan vor ein paar Jahren schon in der Bildungskommission in Deutschland. Das ist ein fest definierter Begriff, der eine ganze Reihe dieser bekannten Soft Skills, also der persönlichen Befähigungen eigentlich darstellt.
So unter wie Kommunikationsfähigkeit.
Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, diese Sachen. Und einer davon, den haben wir herausgegriffen, nämlich das vernetzte Denken, das Systemdenken, das Denken in Zusammenhängen. Warum? Weil das nämlich bisher weder in der Fortbildung noch in den Bildungssystemen sozusagen integrierter Bestandteil oder die Art des Vorgehens ist, wie unterrichtet, wie gelernt wird. Und uns kommt es eigentlich darauf an, zu sagen, Systemdenken ist sozusagen so eine Kulturfähigkeit, eine Kulturfertigkeit, die man können sollte, so wie man lesen, schreiben und rechnen kann und die unser normales, lineares Denken ergänzt, nicht ersetzt, sondern ergänzt.
Aber die auch trainiert werden muss. Vielleicht kommen wir zurück auf die Workshops, die Sie erwähnt haben. Christina, du hast an einem Workshop teilgenommen. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du da erfahren? Was hast du mitgenommen in dein Leben?
Der Workshop fand letztes Jahr statt. Ja, er hieß Dennis Meadows Workshop. Das ist ja ein Mitbegründer des Club of Rome. Und wenn ich recht gehe, sind die Methoden, die in diesem Workshop vermittelt werden, auf Grundlage der Ideen von Dennis Meadows.
Ja, so ist es.
War sehr beeindruckend für mich, denn letztlich haben wir uns 2 Tage getroffen. Unterschiedliche Akteure aus dem BENE-Netzwerk, aus der Wirtschaft, aus den Bildungseinrichtungen, also im Grunde unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen. Und wir haben gemeinsam an Projekten gearbeitet. Ein Projekt ist zum Beispiel Fishbanks, so hieß dieses Spiel, das wir da gespielt haben. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem wirklichen Leben. Wir waren in unterschiedliche Gruppen eingeteilt und mussten in diesen unterschiedlichen Gruppen gegeneinander, miteinander versuchen, den Fischbestand zu retten. Habe ich, glaube ich, richtig jetzt so dargestellt. Vieles muss man selbst erlebt haben. Man muss es getan haben, um zu sehen, wie man selbst dort reagiert. Es war sehr erstaunlich, dass auch ich, auch viele, die im Umweltbereich arbeiten, doch auch wieder in Muster zurückfallen im Rahmen dieses Spiels Wettkampf. Denn jeder hatte ja auch zu gewinnen. Jeder musste Rahmenbedingungen einhalten. Wir waren alle unter Zeitdruck. Und im Rahmen dieses Spiels bemerkte man, wie man schnell in alte Muster reinfällt und wie wichtig es ist, sich, seine Denkmuster und im Grunde auch das System zu hinterfragen. Aber vielleicht, Herr Schwank, können Sie das jetzt nochmal, Sie haben das ja geleitet auch, vielleicht können Sie dazu auch nochmal ein paar konkretisierende Worte für den Zuhörer sagen.
Ja, ich hoffe, dass es noch konkreter wird. Ich glaube, es wird eher abstrakter. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte dazu, der Dennis Meadows, der dieses Buch geschrieben hat, Grenzen des Wachstums, erstmals 2072, letzte Version 2004. Der hat Zeit seines Lebens Bücher geschrieben und Leute unterrichtet. Und bei seinem, glaube 55. Geburtstag hat er mal alte Studenten eingeladen und hat sie so gefragt, was ihnen dann noch so in Erinnerung geblieben ist. Und dabei fiel es ihm auf, dass im Wesentlichen den Leuten die Sachen auffielen, wo es spielerisch wurde und im Kopf geblieben war, also wo sie selber im Spiel was tatsächlich gemacht hatten. Da hat er gesagt, es ist doch Wahnsinn, ich schreibe ja mir die Finger wund mit Büchern und hinterher bleibt nichts übrig. Was bedeutet denn das? Muss ich vielleicht, wenn ich einen Effekt erzielen will, die Art meiner Vermittlung ändern? Dann hat er sich mit Leuten zusammengetan, die sich so mit Lernpsychologie, Aktionslernen und sowas befassen und hat dann eben die Methoden des Aktionslernens auf den Zusammenhang von Systemdenken und nachhaltiger Entwicklung angewandt. Und dabei herausgekommen ist eben ein 2- bis 3-Tages-Seminar, in dem man Übungen und Simulationen und Planspiele macht und die Ergebnisse dann immer wieder reflektiert. Und dadurch wird man immer in die Situationen reingestellt. Und das sind dann also wirklich so Prozesse, wo die Leute in eine unheimliche Dynamik kommen. Gerade die Leute, die meinen, sie hätten seit 20 Jahren die Nachhaltigkeitsweisheit schon mit Löffeln gefressen, werden plötzlich vor die Situation gestellt, in der Regierung arbeiten zu müssen, konkret was, und fallen zurück in genau das, was sie sonst immer kritisieren. Und dann wird plötzlich deutlich, dass es nicht die Leute sind, sondern dass es die Systeme und ihr Verhalten sind, und die Systeme sind ja auch nichts anderes als menschgemachte, wenigstens weitgehend, dass die ganz stark, also dass die Systeme und die Regeln, die da drin herrschen, das Verhalten ganz stark beeinflussen. Natürlich ist es jeder ein bisschen individuell anders, aber in Wirklichkeit hat es jeder, wenn er ehrlich ist, schon erfahren, dass, und man hört es immer wieder, wenn Leute aufhören, Verwaltungsoberrat von irgendwas gewesen zu sein, hinterher kommen sie raus und reden was ganz anderes, als was man vorher von ihnen gehört hat.
Das und ist, wir müssen ja auch so zugeben, dass dieses Fishbanks-Ergebnis bei uns allen ja leider auch nicht sehr positiv war, denn
da wollte ich dem übrigens,
waren ja leider dann trotz allem leer gefischt.
Ja, also das war auch nicht ihr Ziel. Ja. Das muss ich gleich noch sagen. Fishbanks spielt ja wie im richtigen Leben die Situation nach, die Fischer in Fischereiflotten haben, und das sind mehrere Fischereiunternehmen, und deren Ziel ist, Profit zu machen. So, und jetzt haben sie es mit einer endlichen Ressource zu tun, und da kommen wir auf ein Problem, das ist das Allmende-Problem, also das, was man systemtheoretisch einen Archetyp, ein Grundmuster nennt, wie sich ein System verhält. Und wenn Sie ein Feld haben, das der den Allgemeingütern zugeordnet ist, wie die Fische im offenen Meer, die allen und niemanden gehören, dann ist es für jeden Einzelnen sinnvoll, sich so viel wie möglich davon anzueignen, weil wenn er das nicht tut, tut's der andere.
Ja? Und so war's
und das
ja auch.
Ergebnis und obwohl das Witzige ist, obwohl das alle wissen, sind eben die Regeln in dem Spiel, das nichts anderes als die Realität widerspiegelt, dergestalt, dass sie zum Schluss damit enden, dass das Meer leer gefischt ist und ihre Schiffe auf dem Trockenen liegen. Ja, dann haben sie weder was erreicht und sie haben die Basis kaputt gemacht. Und wenn sie dann gucken in die Statistiken über die Entwicklung der Fischbestände im Meer, finden sie nichts anderes als das. So, und damit werden die Leute konfrontiert.
Das war auch besonders beeindruckend, dass gerade Verträge, die wir schließen wollten, um eben zu einer guten Lösung zu kommen, auch nicht eingehalten wurden, schwierig abzuschließen waren und dass Kommunikationsfähigkeit gefragt war, aber auch Kooperationsfähigkeit, und dass es an diesen Kompetenzen dann auch in dieser Drucksituation mit dem Ziel, Profit zu machen, nicht zu einem guten Ergebnis kam.
Ja, also bei dem
darf ich Sie noch fragen, Herr Schwank, wie was würde denn jetzt Bene an so einer typischen Situation ändern? Wie könnte man jetzt, wie sind die Inhalte von Bene? Wie kann ich so eine, ja, so ein Rollenspiel zu einem guten Ende bringen?
Also es geht jetzt gar nicht drum. Also Bene hat ein Projekt, das nennt sich Gene. Und bei Gene werden Kompetenzen für Nachhaltigkeitsveränderungen geschult. Da werden also erstmal Leute ausgebildet, die sowas weitertragen können. Multiplikatoren nennen wir das, die dann in anderen Bildungseinrichtungen dieses Wissen weitergeben sollen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir konkret das machen, sondern wir wollen erstmal auf die Umgebungsbedingungen aufmerksam machen und den Leuten Möglichkeiten an die Hand geben, diese ihre Umwelten aus so einer Sicht, die sie bisher wahrscheinlich nicht gehabt haben, analysieren und verstehen zu können, um dann im zweiten Schritt zu finden, wo denn die richtigen Hebel sind, um gegebenenfalls was zu verändern. Den Transfer müssen die Leute aber selber machen. Insofern ist Gene, wie der Name schon andeutet, ein sehr generisches, also ein sehr grundlegendes Projekt, das auch wenig Aufmerksamkeit erhält, weil da erhalten kann, weil dort halt nichts geschieht, außer in den Köpfen, und das sieht man ja nicht.
Das war jetzt eine sehr schöne anschauliche Beschilderung von was, wie wichtig es ist, spielerisch auch Rollen einzunehmen. Ich denke, wir hören jetzt wieder einen Musiktitel und reden nachher weiter. Ja, Sie hörten gerade Robin McKelly, Comes Love, und wir haben jetzt in der letzten Viertelstunde noch vor, ein bisschen was über den Klimaherbst noch zu sagen, darauf einzugehen, was in der Klimawoche, die von der bayerischen Staatsregierung an allen Schulen ausgerufen wurde, passiert ist. Dazu wird Christina uns was sagen.
Genau, vielleicht können wir vorab nochmal auf die Homepage von Bene eingehen, also www.bene-münchen.de, denn ich fand es ein bisschen schwierig für Otto-Normalverbraucher zu erkennen, wie er sich denn bei Bene einbringen kann, und das will er natürlich. Also Herr Schwank, wie meinen Sie, wie kann der Bürger sich mit Bene identifizieren und was kann er tun konkret?
Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sich da jeder einbringen kann und will, und die Bürgerin auch.
Wir unterstellen nur Gutes.
Sie unterstellen, nee, es ist gar nicht so. Es ist ja ein sperriges Thema. Also Bildungsfragen und Lernen und so, das ist so wie wir es auch diskutieren, oft eben eine furchtbar abstrakte Geschichte. Aber der Punkt ist für mich einfach, wenn jemand Kinder hat zum Beispiel, der hat doch eine, sich, der fragt sich doch, wie wird's dem künftig gehen? Werden die noch die Bedingungen erleben, wie wir sie erlebt haben? Und wenn er das Gefühl hat, dass das vielleicht nicht so sei, sollte er sich vielleicht mal fragen, woran das denn liegt? Und was er selber da tun kann und welche Sachen er unterstützen könnte.
Genau, so, das und tun auch viele ein, jetzt.
Das tun ja Moment. Viele und die Situation ist ja, spielt uns ja sozusagen in die Hände, wenn auch mit sehr zum Teil kräftigen Schlägen auf den Hinterkopf. Also was kann er konkret tun? Er kann oder sie kann Mitglied werden in einem der betenden Netzwerke, je nachdem. Das ist ja alles in der Broschüre, die es gibt und auf der Homepage ist die abrufbar. Dargelegt, da können Sie einfach in der Geschäftsstelle bei der Frau Kuborn anrufen oder ihren E-Mail schreiben, dann gibt die Ihnen den Kontakt. Man kann Fördermitglied bei Bene werden, weil Bene finanziert sich ja zunächst mal aus Mitgliedsbeiträgen, hat aber mittlerweile eine großzügige Unterstützung für ein paar Jahre für die Geschäftsstelle von der Landeshauptstadt München. Das Dritte ist natürlich, man kann seine Fähigkeiten in der Geschäftsstelle selber einbringen. Zum Beispiel suchen wir zurzeit jemand, der Zeit und Lust hat, journalistisch zu arbeiten und Artikel über die Arbeit der einzelnen Netzwerke zu schreiben. Und wenn das jemand machen würde, dann würden die Homepage sofort sehr viel anschaulicher werden.
Also aufgemerkt, liebe Hörer, melden Sie sich, wenn Sie gerne schreiben.
Ja, da frage ich mich natürlich, wie kann sich Bene denn davor schützen, dass Mitglieder dieses Zertifikat oder auch die Mitgliedschaft von Bene nicht missbrauchen und in gewisser Weise auch zum Greenwashing benutzen, dass sie Mitglied werden, Fördermitglied, aber letztlich nicht nachhaltig agieren und es nur als, ja, als Plakette benutzen?
Also zunächst mal, das Phänomen des Greenwashings ist nicht nur auf Unternehmen beschränkt. Das gilt auch für öffentliche Einrichtungen und sicherlich auch für uns jeden, dass man sich die Sachen schönredet. Das lässt sich also überhaupt schon mal nicht verhindern. Und das Einzige, was wir tun können, denke ich, dass wir selber unser Profil so entwickeln, dass ein Beitritt überhaupt interessant ist. Aber wir wollen kein Profil entwickeln, das dann zum Weißwaschen geeignet ist. Das soll also sperrig bleiben und weil es sperrig ist, sage ich nochmal, ist Bene ja eben auch als Lernfeld selber gedacht. Also wir reden immer so gern von der formalen, informellen und nonformalen Erziehung, also von den Bildungseinrichtungen, dann informell ist also das, was wir hier immer täglich machen, dass man, aha, habe ich noch gar nicht gewusst, dies lernen.
So, das heißt, Sie würden auch eine Chemiefirma, also einen vielleicht großen Umweltverschmutzer in der einen Hinsicht, als Mitglied erstmal aufnehmen?
Ja, selbstverständlich, weil da gibt's doch, weil die Leute, die zu uns kommen würden aus dieser Firma, die kommen ja aus irgendeinem Grund. Es gibt in jeder Firma und in jedem Bereich, in jeder Institution Leute, die längst wissen, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht besonders gut läuft und dass sich die Dinge ändern müssen. Und auch unter geänderten Bedingungen brauchen wir natürlich Chemiefirmen. Die Frage ist, was sie dann machen. Also wir würden Teufel tun und irgendjemand von vornherein ausschließen. Also ich glaube, der Punkt ist, wir müssen genau dieses Schwarz-Weiß-Denken überwinden und jetzt aber auch nicht heile, heile Mäuseschwänzchen machen, sondern von der gegenseitigen Schuldzuweisung wegkommen zu der Frage, wie kommt es denn, dass wir uns verstehen oder nicht verstehen und diese oder jene Perspektive einnehmen und was steht da dahinter und worum kann es gegebenenfalls zusammengehen?
Das heißt, Sie wollen mit der, entschuldige Elena, Sie wollen mit der Chemiefirma dann wirklich kommunizieren und im Rahmen dieser Gestaltungskompetenzen in einen Prozess einsteigen, der das Thema Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Systemblickwinkeln hinterfragt.
Ja, wie gesagt, die Zeit scheint für uns zu spielen. Gestern ging durch die Nachrichten, dass eine große Münchner Automobilfirma aus den Formel-1-Rennen aussteigt, weil das nicht mehr zu ihrem künftigen strategischen Aufstellung passt. Und da fiel der Begriff Nachhaltigkeit. Also Ich vermute mal, dass wir zum Teil offene Türen einrennen. Wie weit es dann im Einzelnen geht und ob wir dann alle das Gleiche meinen, das ist ja dann die spannende Diskussion. Aber jedenfalls ist das nicht mehr die Frage. Und also, wenn wir diesen Austausch nicht pflegen würden, worum soll es denn dann sonst gehen? Weil dieser Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung hatte schon ein Problem. Er geht davon aus, dass es jemand gäbe, der was wüsste und die anderen wissen nichts und die bräuchten nur gebildet werden. In Wirklichkeit geht es um miteinander was Neues lernen. Ja?
Was wären dann wichtige Soft Skills oder Eigenschaften, die ein Mensch mitbringen sollte, wenn er Veränderungsprozesse auslöst? Also wie sollte so ein Mensch denken können?
Naja, also das eine unter diesen Soft Skills, das haben wir vorhin schon gesagt, da gibt es die Kooperationsfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Fähigkeit, sich in die Position des anderen zu versetzen, also den Perspektivenwechsel vorzunehmen.
Das kann er vielleicht gar nicht immer unbedingt mitbringen. Vielleicht entwickelt das erst innerhalb dieser Spiele. Das ist ja vielleicht auch das Interessante an den Workshops.
Das Interessante an diesem Seminar, also das ist für uns so ein Starter-Seminar, weil man da sozusagen wirklich merkwürdige Erfahrungen macht. In dem Sinn nachhaltige Erfahrung,
so, die an,
weil, ja, das ist eine Sache zwischen Tun und Reflexion dauernd. Und da spürt man so richtig, wie die Synapsen das Kochen anfangen manchmal. Ja, das sind so Aha-Erlebnisse, die dauernd ablaufen. Und das ist der erste Schritt.
Und das ist auch das, was wir ja unseren Kindern eigentlich auch nahebringen wollen, dass sie nicht nur in die Schule gehen und Wissen rezipieren und wiederholen und wiedergeben, sondern vielleicht kannst du ganz konkret sagen, diese Klimawoche, Christina, du hast in der Schule deiner Kinder die Klimawoche begleitet. Was hast du da erlebt? Wie ist es vor sich gegangen? Wie haben die Kinder reagiert oder die Jugendlichen?
Ja, also zum einen Kinder sind natürlich unsere nachwachsenden Manager und sie werden in den Berufen in der Zukunft arbeiten, in denen das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt. Und je früher man anfängt mit nachhaltiger Bildung, desto leichter verinnerlicht man diese Themen. Es ist, soweit ich weiß, auch in allen Lehrplänen, auch in den Stundentafeln, das Thema Nachhaltigkeit schon verankert. Auch hier gilt natürlich, wie es umgesetzt werden kann. Wir hatten an unserer Schule eine Projektwoche, eine Woche lang für die 10. Klassen und haben diese dann verknüpft mit dem Thema Klima im Wandel. Die Jugendlichen sollten für die Klimawoche, die es ja in ganz Bayern gab, auch an allen Schulen, selbst Themen erarbeiten und dieses Oberthema Klima im Wandel im Rahmen von Projektmanagement in Themen fassen. Und sie sollten eine Abendveranstaltung gestalten, sie sollten ein Schülerzeitungsheft machen und sie sollten eine Ausstellung konzipieren. Es war eine sehr interessante Arbeit, denn zum einen, was sehr positiv war, dass die Jugendlichen eben sehr frisch und positiv an die Sache rangehen, so nach dem Motto, denke und tu was und wir suchen Lösungen und sind eigentlich offen.
Auch für unbefangen gegenüber neuen Ideen und Zugängen.
Ja, also das hat man schon gemerkt, sie nannten den Titel der Abendveranstaltung dann Klimarettung Mission Impossible? Fragezeichen. Wir können wetten, dass wir was ändern können. Also sehr positiv. Sie gingen davon aus, man kann das in die Hand nehmen, man muss es nur angehen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Prozesse, die Sie, Herr Schwank, auch gerade angesprochen haben, Kommunikationsfähigkeit, diese ganzen Schlüsselkompetenzen, auch gelernt werden müssen. Dass ich schnell in der Projektwoche zu einem Ziel komme, man hatte da ja auch Zeitdruck, dass ich miteinander zuhöre. Zuhören war ein großes Problem, weil jeder natürlich seine Meinung versucht hat zu verkaufen. Und also alles in allem war es sehr positiv. Es sollte nur langfristig an allen Schulen in jeder Form auch umgesetzt werden.
Ja, ich denke, das Klima ist auch hier im Studio im Moment sehr heiß. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer, aber manchmal ist Regen auch nicht so unangenehm. Ja, das war Jamie Cullum mit Singing in the Rain, was eigentlich eine sehr positive Sache ist, die man tun kann, wenn es so regnet, wie es bei uns hier auch schon im Sommer geregnet hat. Wir haben noch einige Minuten und möchten noch ein paar wichtige Dinge über Bene weiterbringen, Herr Schwank. Vielleicht sagen Sie uns noch was zu dem,
was war das hier? Also was kann man speziell, was kann speziell Bene an den Schulen bewirken? Also wie können interessierte Eltern, Lehrer und Schüler mitwirken, so wie ich das jetzt auch gemacht hatte?
Naja, in den Schulunterricht selber, kommen die Sachen ja als Themen schon rein, aber vielleicht noch nicht mit dem systemischen Ansatz. Da gibt's im Übrigen jede Menge Materialien. Es gibt eine Datenbank, die wir gerade aufbauen, wo all diese Unterrichtsmaterialien mit systemischen Zugängen und Methoden aufbereitet sind.
Wo man natürlich hoffen muss, dass die Lehrer nicht mit ihrem Lehrplan
das ist das andere so Problem. Erstiegen. Es ist die absolute Überforderung zu meinen, Die könnten das noch zusätzlich machen. Deswegen kann man diese ganze Sache vergessen, wenn es nicht eine insgesamt Überprüfung gibt der Lehrpläne. Aber das ist jetzt ein extra Thema.
Wobei jetzt auch an unserer Schule Eltern durchaus mal mitmachen. Und wenn man weiß, was man tun kann, kann man schon die Kompetenzen bündeln.
Also ein ganz netter Einstieg in die ganze Sache, spielerisch auch wieder, ist ein Spiel, das der Professor Fester mal entwickelt hatte. Ecopolicy heißt es, für das es mittlerweile so auch einen bundesweiten Wettstreit gibt, der dieses Jahr im Bundestag endete, wo also Schulklassen oder einzelne Schülergruppen mit Hilfe einer Software, die sich Ecopolicy nennen, sozusagen einen Staat leiten und die Geschicke des Staates lenken. Und die spielen da gegeneinander und die besten Gruppen kommen dann halt und spielen gegen Leute im Bundestag. Und das wird im Herbst, gibt's da eine Schulung für Lehrerinnen. Und Bene hat das sozusagen als Einsteiger, um die Thematik, um was es geht, in spielerischer Form in die Schulen zu tragen. Und wir hoffen, dass sich da viele Lehrerinnen und Lehrer zu uns begeben, zu Bene, und diesen Nachmittag mitmachen, um das dann so weit zu beherrschen, dass sie mit ihren Schülern spielen können. Das ist ein praktischer Einstieg.
Ja, vielen Dank, Herr Schwank. Ich würde gerne noch wissen, Sie setzen sich hier so ein, Sie wirken so überzeugt. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema gekommen und was treibt Sie an? Was ist Ihre intrinsische Motivation in diesem Bereich?
Naja, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen und mir ist 72 das Buch von den Meadows in die Hand gefallen und von da an war es um mich geschehen, weil da war irgendwie klar, dass das so nicht gut laufen kann. Das Zweite ist, wie jetzt zu Bene, als die lokale Agenda in den 90er Jahren in München ziemlich stark war, da haben wir ja mit vielen Leuten zu tun gehabt und habe ich mich immer gefragt, das eigentliche Problem ist, dass keiner genau weiß, um was es eigentlich gehen soll und die Grundlagen nicht kennt und wir jetzt einfach da auf den laufenden Zug aufspringen und überhaupt nicht wissen, ob der in die richtige Richtung fährt. So, und im Prinzip, als in dem Moment, wo diese Dekade losging, habe ich mir gedacht, andersrum wäre es vielleicht gescheiter gewesen, aber vielleicht geht es halt nicht anders. Jedenfalls, da habe ich mir gedacht, da musst du jetzt auch mal wieder mitmachen, ja. Da kannst du das, was du kennst, ganz gut einbringen.
Ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall geschärft, denke ich mal, insgesamt. Und ja, wir danken Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, Herr Schwank, und uns da nähere Erläuterungen gegeben haben. Nochmal für alle, die sich dafür interessieren, mitzumachen. Die Homepage ist www.bene-münchen.de. Und wir sind die Initiative Nahrungskette. Christina und Elena jetzt gerade ist die Homepage www.nahrungs-kette.de. Vielen Dank und wir hören uns wieder im Oktober.